Warum bleiben wir eigentlich so oft in Situationen stecken, die uns ganz offensichtlich nicht gut tun?
Ja, die ganz große Frage.
Also ich meine, wir hängen in Jobs fest, die uns irgendwie innerlich aushöhlen oder bleiben in Beziehungen, die, naja, längst erkaltet sind. Oder wir halten an Projekten fest, die völlig offensichtlich scheitern.
Genau, und das machen wir wider besseres Wissen?
Absolut. Die Angst vor dem Unbekannten scheint da oft so viel größer zu sein als dieser Schmerz der Stagnation. Weißt du, wir nehmen lieber so ein garantiertes Unglück in Kauf, als das Risiko einzugehen, auf offener See vielleicht zu kentern.
Ja, das ist ein extrem faszinierendes Phänomen.
Und genau dem widmen wir uns in unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Willkommen dazu, schön, dass du dabei bist. Und das Faszinierende ist hier nämlich, also die Quelle für unsere heutige Analyse, das ist kein, ich sag mal, kein 500-seitiges psychologisches Fachbuch.
Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil.
Es ist ein vierzeiliges Gedicht. Ein vierzeiliges Gedicht von Horst Winkler aus der Versschmiede. Wirklich nur vier Zeilen. Ich lese die mal kurz vor. Segel setzen, Anker lichten, Blick zu neuen Ufern richten. Wer sein Glück noch nicht gemacht, sucht, bis es ihm endlich lacht.
Ja, das klingt erstmal sehr simpel.
Genau, das mag auf den ersten Blick wie so ein, naja, wie ein simpler Kalenderspruch wirken. Aber wir werden sehen, dass diese Worte vielleicht sogar versehentlich die komplette Verhaltenspsychologie unserer menschlichen Paralyse kartografieren und eben auch unseren Drang nach Fortschritt.
Da sprichst du direkt den entscheidenden Punkt an. Wir neigen ja oft dazu, Literatur und Verhaltenswissenschaft irgendwie streng voneinander zu trennen, so als hätten die überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ja, als wären das zwei völlig verschiedene Welten.
Richtig. Aber was Winkler hier in diesen vier kurzen Zeilen destilliert hat, das lässt sich wirklich nahtlos, also fast eins zu eins, auf Konzepte der kognitiven Psychologie und auch der Evolutionsbiologie übertragen.
Wirklich? In nur vier Zeilen?
Ja, absolut. Wir haben hier im Grunde einen extrem verdichteten Bauplan der menschlichen Motivation vor uns. Es geht um die Physik des Aufbruchs, dann um dieses Paradoxon unserer eigenen Handlungsfähigkeit und letztlich um die, die oft brutale Psychologie der Ausdauer.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir beginnen da am besten ganz vorne bei dem fundamentalsten Problem, dem Aufbruch. Sprache. Segel setzen, Anker lichten. Das ist pure Aktion, da passiert was.
Eine sehr fordernde Aktion sogar, ja.
Genau. Aber wenn ich mir anschaue, wie unfassbar schwer uns Veränderungen in der Realität fallen, also Kündigung, Umzug, was auch immer, dann frage ich mich, ob dieses Ankerlichten nicht eigentlich ein völlig falsches Bild ist.
Inwiefern falsch?
Naja, ein Anker ist letztlich nur ein Stück Metall im Sand. Den hochzuziehen kostet vielleicht Muskelkraft, aber doch keine echte emotionale Überwindung. In der Realität ist das Loslassen doch der weitaus schmerzhaftere Prozess, also viel komplexer als das bloße Kappen von so einer Eisenkette.
Ah, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das Faszinierende hieran ist aber, ich würde das Bild des Ankers hier nicht als rein physisches Hindernis interpretieren. Es ist vielmehr eine perfekte Metapher für das, was wir in der Psychologie als Verlustaversion bezeichnen.
Verlustaversion.
Genau. Daniel Kahneman und Amos Tversky, das sind zwei sehr bekannte Forscher, die haben das extrem präzise beschrieben. Der psychologische Schmerz, etwas zu verlieren, ist in unserem Gehirn etwa doppelt so intensiv wie die Freude, etwas von genau gleichem Wert zu gewinnen.
Wow, doppelt so intensiv.
Ja, das ist eine gewaltige Diskrepanz. Der Anker steht hier also gar nicht unbedingt für Bequemlichkeit. Dieses Konzept der Komfortzone, das man so aus Coaching-Büchern kennt, das greift hier oft viel zu kurz. Der Anker steht für Vorhersehbarkeit.
Also selbst wenn ich in einem miserablen Job feststecke, weiß mein Gehirn zumindest genau, wie miserabel der morgige Tag wird.
Exakt. Und das ist beruhigend für unser Gehirn.
Das ist ja ein extrem interessanter Gedanke. Wir bleiben also nicht hängen, weil es uns dort irgendwie so gut gefällt, sondern weil unser Gehirn so eine Art neurologische Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt, die das Unbekannte einfach massiv abwertet.
Ganz genau so ist es. Und evolutionsbiologisch macht das absoluten Sinn. Unsere Vorfahren, die in der sicheren, wenn auch kalten Höhle geblieben sind, die haben überlebt.
Und die, die rausgegangen sind, wurden gefressen.
Richtig. Diejenigen, die fröhlich neue Ufer erkunden wollten, die landeten oft als Snack beim Säbelzahntiger. Das heißt, wenn Winkler vom Ankerlichten spricht, fordert er uns eigentlich auf, gegen unsere eigene DNA zu rebellieren.
Krass. Wir müssen uns also aktiv gegen unseren Überlebensinstinkt stellen.
Ja. Wir müssen uns gegen den Instinkt entscheiden, der uns sagt, bleib im Hafen, da kennst du wenigstens die Gefahren. Und es gibt noch einen zweiten psychologischen Effekt, der uns diesen Anker so schwer macht. Die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Also der Trugschluss der versunkenen Kosten.
Das musst du uns erklären. Wie spielt das in dieses maritime Bild des Ankers hinein?
Also die Sunk-Cost-Fallacy beschreibt unsere Tendenz, an Dingen festzuhalten, in die wir bereits sehr viel Zeit, Geld oder Energie investiert haben. Auch wenn es rational gesehen längst keinen Sinn mehr ergibt.
Ah, ich glaube, ich verstehe.
Der Anker, den wir da lichten sollen, der ist in der Realität oft massiv beschwert. Zum Beispiel durch Jahre eines Studiums, das wir eigentlich hassen. Oder durch hohe finanzielle Investitionen in ein Start-up, das gerade scheitert.
Wir weigern uns also, den Anker hochzuziehen, weil wir das Gefühl haben, die ganze bisherige Zeit im Hafen wäre dann komplett verschwendet gewesen.
Genau, wir bleiben sitzen, obwohl das Schiff unter uns eigentlich verrottet.
Das wirft für mich ein ganz anderes Licht auf die zweite Zeile von Winkler. Blick zu neuen Ufern richten. Das klang für mich anfangs so nach einer sehr, nach einer sehr romantischen, fast schon naiven Vorstellung.
So nach dem Motto, wir fahren einfach mal los.
Ja, genau, man segelt mal los und schaut, wo man so ankommt. Aber wenn uns das Kappen des Ankers neurologisch derart in Panik versetzt, wie du gerade gesagt hast, dann ist dieser fokussierte Blick ja regelrecht überlebenswichtig, oder?
Absolut. Es ist kein verträumtes in die Ferne schauen.
Es ist ein hartes Fokussieren, um nicht einfach den Verstand zu verlieren, wenn man plötzlich den sicheren Hafen verlässt und nur noch Wasser um sich hat.
Das ist der springende Punkt. Ohne eine bewusste Ausrichtung deines Blicks bist du auf offener See letztlich nur Treibgut. Aus verhaltenspsychologischer Sicht sprechen wir hier über das retikuläre Aktivierungssystem in unserem Gehirn.
Was genau macht das?
Das ist ein Netzwerk im Hirnstamm, das wie ein gigantischer Filter für unsere Wahrnehmung funktioniert. Du bist ja jeden Tag Millionen von Reizen ausgesetzt. Dein Gehirn muss filtern, was davon wirklich wichtig ist.
Ah, und wenn ich meinen Blick ausrichte, verändere ich den Filter?
Exakt. Wenn du deinen Blick zu neuen Ufern richtest, wie es im Gedicht heißt, programmierst du diesen Filter komplett um. Du sagst deinem Gehirn quasi, das ist das Ziel, bitte suche jetzt nach Gelegenheiten, Winden und Strömungen, die uns dorthin bringen.
Also funktioniert der Blick als eine Art Gegenmittel gegen diese Panik der Verlustaversion. Wenn ich das neue Ziel scharf genug fokussiere, verliere ich vielleicht die Angst vor dem verlorenen Hafen.
Sehr gut zusammengefasst, ja.
Aber hier wird es wirklich interessant. Denn nachdem der Text diese harte, fast schon physikalische Mechanik des Aufbruchs etabliert hat, man muss arbeiten, um loszukommen, kippt er in der zweiten Hälfte in ein extremes Paradoxon.
Mhm, die dritte und vierte Zeile?
Genau. Die lauten, wer sein Glück noch nicht gemacht, sucht, bis es ihm endlich lacht. Wir haben hier plötzlich eine gigantische Dualität in Bezug auf unsere eigene Handlungsmacht.
Du spielst auf diesen starken Kontrast an zwischen dem gemachten Glück einerseits und dem lachenden Glück andererseits.
Richtig. Es schließt sich doch irgendwie aus, oder?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Lasst uns das detailliert analysieren. Denn genau hier scheiden sich in der Psychologie und Philosophie oft die Geister. Zwischen der reinen Selbstverantwortung und diesem, dem Schicksalsglauben.
Ich habe da sofort so ein Bild im Kopf. Also Glück machen, das klingt für mich nach einem Tischler in seiner Werkstatt. Er hat einen Plan, er hat das Holz und er arbeitet mit wahnsinnig viel Schweiß und Beharrlichkeit daran.
Ein handwerklicher Prozess.
Genau. Am Ende hat er einen massiven Schrank gebaut. Der Schrank ist das direkte Resultat harter Arbeit. Es gibt eine klare Kausalität zwischen dem Aufwand und dem Ergebnis.
Und die andere Seite.
Naja, im selben Atemzug heißt es dann plötzlich, man sucht, bis es ihm endlich lacht. Das Glück wird hier personifiziert. Für mich klingt es eher so, als würde man versuchen, eine extrem sture Katze anzulocken.
Das ist eine fantastische Analogie.
Weißt du, du kannst den tollsten Kratzbaum der Welt bauen, also dein Glück handwerklich vorbereiten. Aber ob diese Katze am Ende schnurrend zu dir kommt und dich quasi anlacht, das entscheidet das Tier völlig unabhängig von deinem tollen Handwerk. Die große Frage, die ich mir hier stelle, ist also, behauptet der Text, wir seien wirklich der Architekt unseres eigenen Erfolgs? Oder sind wir völlig abhängig von so einer unberechenbaren Macht?
Deine Analogie mit dem Schrank und der Katze trifft den Kern des Problems wirklich erstaunlich gut. Was der Text hier beschreibt, lässt sich perfekt mit einem Konzept fassen, das man Serendipity Surface Area nennt.
Serendipity? Was?
Serendipity Surface Area. Auf Deutsch könnte man das vielleicht mit Angriffsfläche für glückliche Zufälle übersetzen.
Okay, das klingt spannend.
Die Debatte, ob Erfolg reine harte Arbeit ist oder reines Glück, die wird oft viel zu absolut geführt. So schwarz-weiß. Die moderne Verhaltensökonomie sagt aber etwas ganz anderes. Du kannst die Katze nicht zwingen.
Keine Chance bei Katzen, ja.
Richtig, du hast keine Kontrolle über diesen Moment des Lachens. Aber, und das ist das Entscheidende, du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze überhaupt auftaucht, massiv manipulieren.
Indem ich also den ganzen Raum mit Katzenminze auslege. Bildlich gesprochen, indem ich meine Segel setze und überhaupt erstmal rausfahre auf das Meer, wo die Wahrscheinlichkeit für günstige Winde viel höher ist.
Ganz genau. Diese Serendipity Surface Area beschreibt die rein mathematische Wahrscheinlichkeit, einem glücklichen Zufall zu begegnen. Und du vergrößerst diese Fläche durch zwei Dinge.
Welche sind das?
Erstens durch das, was du aktiv tust. Also, das ist der Schrank, den du baust, das Segel, das du setzt. Und zweitens dadurch, wie sehr du dich den Elementen aussetzt. Wer sein Schiff immer nur im sicheren Hafen lässt, der reduziert seine Angriffsfläche für glückliche Zufälle schlichtweg auf null.
Klar, der Wind des Schicksals kann die Segel da physikalisch gar nicht fassen.
Exakt. Der Text löst dieses Paradoxon also auf, indem er sagt, die kontinuierliche, anstrengende Suche ist die absolut zwingende Voraussetzung dafür, dass der glückliche Zufall überhaupt eintreten kann. Das eine geht nicht ohne das andere.
Okay, das ist eine starke Synthese. Aber da möchte ich trotzdem mal kurz reingrätschen.
Gerne.
Diese ganze Hustle-Culture, die wir heute oft sehen, also die Idee, dass man einfach nur hart genug arbeiten und lange genug suchen muss, bis man unweigerlich erfolgreich wird. Das hat doch einen gewaltigen Haken.
Absolut, ja.
Das ignoriert doch völlig, dass Menschen auf dieser offenen See auch einfach absaufen können. Dieses Gedicht suggeriert durch das "bis es ihm endlich lacht", dass der Erfolg garantiert ist, solange man nur nicht aufgibt. Ist das psychologisch gesehen nicht eine extrem gefährliche Illusion von Kontrolle?
Da triffst du einen echten wunden Punkt. Und wir müssen die Formulierung hier sehr genau betrachten. Die Psychologie spricht in diesem Kontext vom sogenannten Locus of Control, also der Kontrollüberzeugung.
Was genau bedeutet das?
Menschen mit einem starken internen Locus of Control glauben, dass sie ihr Schicksal komplett selbst bestimmen. Die neigen dazu, genau das zu glauben, was du gerade kritisierst. So nach dem Motto, wenn ich nur hart genug arbeite, baue ich den Schrank.
Und das ist gefährlich.
Ja, aber Winkler nutzt hier das Wort, bis es ihm lacht. Und das führt eben einen externen Locus of Control ein. Er gibt die endgültige Entscheidungsgewalt an etwas ab, das außerhalb unserer Macht liegt, an das Schicksal.
Ah, er nimmt uns also ein Stück weit die Allmachtsfantasie.
Genau. Ich lese das gar nicht als Garantie für Erfolg, sondern vielmehr als die Beschreibung der einzigen Handlungsalternative, die wir überhaupt haben. Es ist keine toxische Positivität, die dir ins Gesicht schreit, du schaffst das hundertprozentig.
Sondern
eher eine stoische Anerkennung der Realität. Die Suche ist deine einzige Option, weil Stillstand den sicheren Tod der Möglichkeit bedeutet. Du musst suchen, weil die Alternative bedeutungslos ist.
Das bringt uns unweigerlich zur dunkelsten und vielleicht wirklich faszinierendsten Ebene dieser vier kurzen Zeilen. Wenn das Glück entscheidet, wann es lacht und wir eigentlich nur die Wahl haben, stur weiter zu suchen, was bedeutet das dann für die Psyche des Suchenden?
Das ist die entscheidende Frage für unser Wohlbefinden.
Schauen wir uns mal die emotionalen Triggerwörter in den letzten Zeilen an. Da steckt eine unglaubliche Schwere drin. Erstmal dieses kleine Wort noch. Wer sein Glück noch nicht gemacht. Das impliziert ja einen ständigen Mangel. Man ist unfertig. Man ist nicht angekommen.
Ein chronischer Zustand der Unzufriedenheit, ja.
Und dann das absolute Schwergewicht in diesem Gedicht. Das Wort endlich. Sucht, bis es ihm endlich lacht. In diesem endlich höre ich keine pure Vorfreude.
Was hörst du stattdessen?
Ich höre völlige Erschöpfung. Ich höre da jemanden, dem der Proviant ausgeht, der seit Wochen kein Land gesehen hat. Das ist doch kein fröhlicher Spaziergang über eine Blumenwiese.
Nein, überhaupt nicht. Und endlich ist in der Tat das absolute Schlüsselwort für das Verständnis der menschlichen Ausdauer.
Okay.
Wenn wir uns in der Forschung fragen, warum Menschen in der Lage sind, trotz ständiger Rückschläge, trotz Erschöpfung und Mangel einfach immer weiter zu suchen, landen wir bei einem der allerstärksten Treiber unseres menschlichen Verhaltens, der sogenannten intermittierenden Verstärkung.
Intermittierende Verstärkung? Warte, das kenne ich doch aus dem Kontext von Spielsucht, oder?
Ganz genau.
Also dieses Prinzip, dass der Spielautomat am Kiosk nicht jedes Mal einen Gewinn ausschüttet, sondern nur völlig unberechenbar ab und zu mal klimpert. Das treibt uns in den Wahnsinn, aber es hält uns am Gerät fest.
Exakt. Der Verhaltensforscher B.F. Skinner hat das in seinen berühmten Experimenten mit Ratten bewiesen. Wenn eine Ratte einen Hebel drückt und jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal Futter bekommt, dann drückt sie ihn nur, wenn sie Hunger hat. Und dann hört sie auf.
Macht Sinn.
Wenn sie den Hebel drückt und gar nichts passiert, hört sie extrem schnell ganz auf, diesen Hebel zu drücken. Ist ja auch logisch. Es ist frustrierend.
Und was passiert bei der intermittierenden Verstärkung?
Wenn die Ratte bei jedem Hebeldruck nicht weiß, ob ein riesiger Futterberg kommt oder gar nichts, wenn es also eine völlig unregelmäßige, zufällige Belohnung ist, dann drückt sie diesen Hebel bis zur absoluten physischen Erschöpfung.
Wahnsinn.
Ja. Unser dopaminergisches Belohnungssystem ist exakt auf dieses Endlich programmiert. Das Nichtwissen, wann der Durchbruch kommt, ist der mächtigste Treibstoff, den unser Gehirn überhaupt kennt.
Also, was bedeutet das alles? Vor allem für dich, der uns gerade zuhört. Überleg mal, wenn du an einem anstrengenden Projekt arbeitest, ein eigenes Unternehmen aufbaust, vielleicht ein Buch schreibst oder nach einer tiefen Lebenskrise versuchst, dich komplett neu zu erfinden. Du bist auf offener See.
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, dann ist das eine enorm wichtige Erkenntnis für jeden Hörer.
Der Text romantisiert deinen Prozess nicht. Im Gegenteil, dieses Wort endlich legitimiert deine tiefe Frustration. Es sagt dir ganz klar, ja, das System ist so gebaut, dass du keine klaren Meilensteine siehst. Du bist im Grunde wie Skinners Ratte am Hebel, nur dass du eben an den nassen Segeln ziehst.
Ein sehr treffendes Bild.
Der Text warnt dich fast schon davor, dass dieser Prozess dich an den Rand der Erschöpfung bringen wird. Aber er sagt eben auch, die Mechanik der Welt funktioniert nur so. Es gibt keinen Cheatcode. Man kann dieses unberechenbare Lachen des Glücks nicht erzwingen.
Und genau an diesem Punkt müssen wir eine oft bemühte, aber wichtige Unterscheidung ansprechen. Die zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
Erklär das kurz.
Wenn dein einziges Ziel das externe Lachen des Glücks ist, also der Reichtum, die Beförderung, die öffentliche Anerkennung, dann wird dich diese unendliche Suche auf dem Ozean wahrscheinlich zerstören.
Weil diese Frustration des Wortes endlich irgendwann einfach übermächtig wird.
Ganz genau. Wer diesen stürmischen Ozean auf Dauer überstehen will, muss einen Weg finden, das Segel setzen, selbst, also die Navigation, das Bewältigen der Stürme, als eigenen Wert zu begreifen. Die intrinsische Befriedigung muss in der Suche selbst liegen, nicht nur im Ankommen. Das Gedicht impliziert letztlich, dass die Haltung des Suchenden genauso wichtig ist wie das Finden selbst.
Das finde ich einen enorm wichtigen Punkt. Wir müssen uns unsere Widerstandsfähigkeit nicht nur aufbauen, um das Ziel am Ende zu erreichen, sondern wir müssen lernen, den Prozess der Navigation nicht als reines Leid zu betrachten.
Richtig.
Lass uns an dieser Stelle noch einmal kurz einen Schritt zurücktreten und das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten. Wir haben diese unfassbar kompakte Quelle genommen, wirklich nur 4 winzige Zeilen aus der Verschmiede und festgestellt, dass sie eigentlich wie so ein geheimes Handbuch für menschliches Verhalten funktioniert.
Eine Art Blueprint.
Genau. Sie erklärt uns die Überwindung dieser biologischen Verlustaversion beim Ankerlichten. Sie fordert die bewusste Programmierung unseres neuronalen Fokus beim Blick zu neuen Ufern.
Ja.
Sie illustriert wunderbar die feine Balance zwischen unserer eigenen Serendipity Surface Area und dem unkontrollierbaren Zufall. Und sie validiert die psychologische Brutalität der intermittierenden Verstärkung durch dieses schwere Wort endlich.
Es zeigt einfach eindrucksvoll, dass tiefgreifendes Wissen nicht zwingend immer in dicken akademischen Wälzern verborgen sein muss. Oft sind es genau die einfachen metaphorischen Beobachtungen des menschlichen Alltags, die die komplexe Mechanik unserer Psyche am präzisesten abbilden können.
Wenn man sich die Zeit nimmt.
Genau, die Kunst besteht da nur darin, die Mechanismen hinter diesen Metaphern zu entschlüsseln, genau wie wir es heute getan haben.
Und es bringt mich direkt zu unserem Abschluss. Und dafür möchte ich mich erst einmal bei dir bedanken, bei dir, unserem Zuhörer, dass du dich gemeinsam mit uns auf diesen tiefen Tauchgang begeben hast. Es erfordert ja auch Mut, sich die eigenen Anker und diese Illusionen von Kontrolle mal so genau anzusehen.
Definitiv, es ist nicht immer angenehm.
Aber bevor du jetzt gleich die Kopfhörer abnimmst und wieder in deinen eigenen Alltag zurückkehrst, vielleicht ja sogar mit einem völlig neuen Blick auf deinen eigenen Hafen, möchte ich dich mit einem Gedanken zurücklassen. Etwas, das mich während unserer ganzen Analyse hier einfach nicht losgelassen hat.
Da bin ich jetzt gespannt.
Das Gedicht, das endet mit einem Freeze-Frame, einem eingefrorenen Bild. Es endet exakt in der Millisekunde des totalen Triumphs, bis es ihm endlich lacht. Der Vorhang fällt, Happy End, Applaus.
Die Kamera blendet ab?
Richtig. Aber stell dir mal ganz ehrlich die Frage, was passiert eigentlich an Tag 2? Was passiert am Morgen nach dem großen Lachen des Glücks?
Oh, das ist eine sehr tiefgreifende Frage.
Die Psychologie nennt dieses Phänomen die Arrival Fallacy, also den Ankunftsirrtum. Es ist diese Illusion, dass wir dauerhaft glücklich sein werden, sobald wir unser Ziel einmal erreicht haben. Wenn der Segler endlich den perfekten Kontinent gefunden hat, wirft er dann wirklich seinen Anker sanft in den Sand und baut sich ein kleines Haus für die Ewigkeit?
Die Realität sieht meist anders aus.
Eben. Oder wird er nach ein paar Wochen, wenn diese gewaltige Dopaminausschüttung des Triumphs verflogen ist, einfach wieder unruhig? Ist unser Gehirn durch die Evolution vielleicht so unumkehrbar auf das Jagen, auf das Suchen und das Problemlösen gepolt, dass das Erreichen des Ziels eigentlich die größte psychologische Krise überhaupt auslöst?
Weil der Sinn wegfällt.
Genau. Vielleicht ist das endlich aus dem Gedicht gar kein Schlusspunkt. Vielleicht zwingt uns unsere eigene Biologie dazu, am Tag nach dem großen Erfolg den Anker sofort wieder hochzuziehen. Weil der stürmische Ozean und diese zermürbende Suche gar nicht das lästige Hindernis auf dem Weg zum Glück sind, sondern in Wahrheit unser einziger, echter Normalzustand. Denke mal darüber nach, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, ein Ziel unbedingt erreichen zu müssen.